Moringa oleifera. Ein sehr beeindruckender Baum bzw. eine Pflanze. Man nennt diesen auch den Lebensbaum oder den Wunderbaum. Beides Namen, die auf jeden Fall schon darauf hindeuten, dass Moringa sehr gute, positive gesundheitliche Effekte haben könnte. Und in dieser Episode des Schnell einfach gesund Podcasts schauen wir uns doch mal an, was Moringa eigentlich ist. Was kann Moringa wirklich? Was für Mythen gibt es auch um diesen Baum herum? Wie wendest du das Ganze für dich an? Mein Name ist Joshua und willkommen bei Schnell einfach gesund.
Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Bevor es losgeht, noch ganz kurz der Hinweis: Wenn du dich fürs Thema Nährstoffe und Nährstofftherapie interessierst, dann haben wir genau das Richtige für dich. In unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach lernst du alles über die wichtigsten Nährstoffe und wie du mit ihnen therapeutisch arbeiten kannst. Diese Weiterbildung wurde sogar vor kurzem von der Deutschen Ärztekammer akkreditiert, sodass du, falls du in einem Gesundheitsberuf tätig bist, sogar von dieser Weiterbildung profitieren kannst. Und jetzt geht's los mit dieser Episode. Wir sprechen über Moringa. Moringa wird traditionell schon sehr lange angewandt. Es kommt ursprünglich aus Afghanistan, aus Bangladesch, aus Indien, Pakistan, also diese östliche Richtung. Und die Pflanze wächst in tropischen und subtropischen Regionen auf der ganzen Welt. Das bedeutet, die Pflanze braucht sehr viel Licht zum Wachsen, sie braucht sehr viel Hitze. Heißt aber nicht unbedingt, dass man sie hier in Deutschland oder wo auch immer du wohnst, wenn du diesen Podcast hier anhörst, die Pflanze nicht auch anpflanzen könntest. Denn tatsächlich lässt sich Moringa auch in den eigenen vier Wänden ziehen. Dazu benötigt es ein bisschen Equipment, es braucht schon viel Licht, es braucht schon ein bisschen Hitze, was man am besten künstlich über Wärmestrahler oder sonstiges Equipment macht. Darauf werde ich jetzt in dieser Episode nicht genauer eingehen, aber ich wollte nur kurz erwähnen, es gibt die Möglichkeit, diesen Wunderbaum quasi auch bei sich selber zu ziehen und dann täglich davon zu profitieren. Etwas Faszinierendes an diesem Baum ist, dass man tatsächlich quasi alles verwenden kann. Man kann die Blätter, die Blüten, die Früchte, die Samen, die Rinde, die Wurzeln verwenden. Und die Anwendungsgebiete von Moringa reichen wirklich über alle Ecken der Gesundheit, von A bis Z. Man sagt in der Ayurveda sogar, dass Moringa bei über 300 Krankheiten oder Krankheitsbildern unterstützend wirken kann. Da zählen natürlich oberflächliche Sachen dazu, wie Wunden, Geschwüre, aber auch viele innerliche Erkrankungen, insbesondere Diabetes, Cholesterinprobleme, Leber-, Herzerkrankungen, Krebs, Entzündungen und so weiter und so fort. Was an diesen Aussagen wirklich dran ist, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Gehen wir nochmal kurz die verschiedenen Pflanzenteile durch und ich sage dir einfach kurz, was man mit denen machen kann, damit du einen Einblick bekommst, wie vielseitig eigentlich der Moringa-Baum ist. Die Blätter, das ist das, was man eigentlich in den westlichen Ländern und auch bei uns in Deutschland am meisten kennt und benutzt. Benutzt man als Nahrungsmittel, hat medizinische Eigenschaften und man spricht hier eben auch häufig von so einem Superfood, ein Lebensmittel mit besonders gesundheitsförderlichen Eigenschaften und auch einem sehr hohen Nährstoffgehalt. Das ist überhaupt was Moringa häufig nachgesagt wird, dass Moringa extrem nährstoffreich ist. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Die Blüten, man kann sie als Gewürz nutzen, man kann sie zur Bienenzucht nutzen, man kann sie auch medizinisch anwenden. Man kann die Früchte verzehren, man kann die Samen zur Ölgewinnung nutzen, man kann damit Wasser reinigen, man kann die natürlich auch anpflanzen. Dieser Wasserreinigungseffekt ist sehr interessant, das macht man mit Moringa schon sehr, sehr lange. Es gibt auch in der Bibel, ich glaube das müsste 2. Mose, ich weiß die genaue Bibelstelle gerade nicht sein, gibt es einen Hinweis darauf, dass Moringa damals schon angewandt wird. An dieser Stelle redet Gott darüber, wie man diesen Baum oder das Holz dieses Baumes nutzen kann, um unreines Wasser wieder trinkbar zu machen. Und man geht eben davon aus, dass diese Stelle auch ein Hinweis auf Moringa ist. Man kann die Rinde von Moringa nutzen als Medizin, um daraus Seile herzustellen, man kann Papier daraus herstellen, man kann die Wurzeln als Nahrungsmittel nutzen oder auch für verschiedene Heiltinkturen. Also du siehst, es ist sehr vielseitig. Und bei uns ist eben dieses Moringa-Pulver, gemahlene Blätter, getrocknete Blätter gemahlen, das, was man so kennt, was man anwendet in Smoothies oder in Kapseln oder sonstige Verwendungsformen. Schauen wir uns mal an, was in Moringa eigentlich so drinnen steckt. Ja? Gucken uns verschiedene Nährstoffe auch an. Und was man dazu sagen muss, es gibt extrem viele Falschaussagen zu Moringa im Internet. Und man liest häufig Aussagen wie, Moringa hat 7-mal mehr Vitamin C als Orangen. Oder es hat 25-mal mehr Kalzium als Milch. Es hat 12-mal mehr Eisen als Spinat. Solche Angaben findet man. Und das stimmt schon, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Gramm Moringa-Blattextrakt mit 100 Gramm Orangen vergleicht. Dann hat Moringa tatsächlich 7-mal mehr Vitamin C. Aber man muss natürlich bedenken, erstens mal, kein Mensch isst 100 Gramm Moringa-Blattextrakt. Die übliche Dosierung liegt so irgendwo bei 5 Gramm täglich. Und da hat man dann keinen so hohen Vitamin C-Gehalt mehr. Und der andere Punkt ist, wenn man es wirklich gerecht machen würde, müsste man quasi Orangenextrakt mit Moringa-Blattextrakt vergleichen oder Spinatblattextrakt mit Moringa-Blattextrakt. Dann hätte man einen echten, aussagekräftigen Vergleich und man würde feststellen, dass Moringa eben nicht unbedingt mehr Nährstoffe enthält als diese üblichen Lebensmittel, die wir so verzehren. Das schon mal vorweggenommen, trotzdem gehen wir jetzt mal die Nährstoffe durch. Moringa enthält 25% Protein. Auch hier sagt man häufig, oh, es ist eine gute Eiweißlieferant. Und ja, 25% Proteinanteil ist natürlich gut. Das ist ähnlich zu tierischen Proteinquellen und auch vegetarischen, veganen Proteinquellen. Und man muss natürlich auch hier bedenken, wenn man nur 5 oder 10 Gramm täglich isst, dann ist es nicht viel Protein. Dann sind es höchstens 2,5 Gramm zusätzlich Protein. Das kann man natürlich mitnehmen, aber es ist jetzt nichts, was sonderlich viel ausmacht, wenn man nur die Protein betrachtet oder wenn man nur die Proteinversorgung betrachtet. Moringa enthält aber alle essentiellen Aminosäuren und ist somit auch in der Theorie eine vollständige Proteinquelle. Schauen wir uns mal den Vitamingehalt an. Moringa enthält einige Vitamine. Hier sind 3 besonders hoch vertreten. Das ist einmal das Vitamin C mit 220 Milligramm. Das ist ein ganz guter Wert. Vitamin E mit 62 Milligramm, Vitamin B2 mit 20,4 Milligramm pro 100 Gramm immer gerechnet. Und hier habe ich ja gerade schon vorgerechnet, wenn man das dann auf eine Dosierung runterrechnet, ist der Vitamingehalt jetzt nicht so hoch. Also wenn man jetzt Vitamin C betrachtet, dann hat man pro Dosierung 11 Milligramm Vitamin C. Das ist marginal. Was aber besonders ist, ist, dass Moringa eben Vitamin E enthält. Und Vitamin E ist etwas, das kennt man normalerweise nur aus pflanzlichen Lebensmitteln, die auch fetthaltig sind. So Dinge wie Avocado, Sonnenblumenöl oder bestimmte Nüsse. Vitamin E ist ein sehr wichtiges Vitamin, weil es unsere Zellmembran schützt. Also es schützt vor Oxidation in den Zellmembranen. Und es kann auch beim Kochen dazu beitragen, dass Vitamine bewahrt werden. Das heißt, es schützt beim Kochen die Nahrung vor Oxidation oder auch Inhaltsstoffe vor Oxidation. Das ist besonders bei Vitamin E. Deswegen kann es auch sinnvoll sein, Moringa dann zur Nahrung, zu den Speisen einzurühren. Moringa hat einen sehr eigenen Geschmack, aber man kann das auf jeden Fall machen. Es gibt gute Rezepte mit Moringa. Das muss man sich einfach mal dran gewöhnen, mal ein bisschen ausprobieren. Man kann Dips damit machen, man kann es in Eintöpfe einrühren oder einfach in Smoothies beifügen. Moringa wird auch häufig als sehr mineralstoffreich angesehen. Und tatsächlich enthält Moringa auf jeden Fall einige wichtige Mineralien wie Calcium, Kalium, Magnesium, Kupfer, Phosphor und Schwefel. Aber auch hier muss man wieder runterrechnen. Man isst ja keine 100 Gramm, sondern nur eine kleine Portion. Und dann ist diese Mineralstoffmenge wahrscheinlich nicht so hoch. Und sicherlich enthält Moringa auch andere wertvolle Ultraspurenelemente. Aber man muss ehrlich sagen, dazu gibt es wenig Literatur. Also ich habe lange gesucht, überhaupt aussagekräftige Nährstoffangaben zu Moringa zu finden. Und überhaupt ist die westliche Wissenschaft sehr, sehr gering vertreten bei Moringa-Pulver. Die meiste Forschung und Wissenschaft kommt aus dem indischen Bereich. Ich sage nicht, dass die schlecht ist, aber sie ist auch so ein bisschen verzerrt, sage ich mal. Weil die Inder in vielen Fällen natürlich auch ihre Naturheilkunde bestärken wollen. Ja, und dann legt man dementsprechend die Studien aus. Das ist etwas, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, als ich dazu geforscht habe. mir ist auch aufgefallen, dass allgemein sehr, sehr viel einfach nachgeplappert wird und abgeschrieben wird. Es werden Informationen einfach nicht mehr überprüft, sondern irgendjemand hat das mal rausgearbeitet und dann schreibt es der Nächste ab und der Nächste. Und das führt natürlich so ein bisschen zu Falschinformationen. Aber das ist dann wichtig, immer an der Quelle zu suchen, Studien mal wirklich zu lesen, zu gucken, was kann die Pflanze wirklich. Und das möchte ich dir hier auch vermitteln. Moringa enthält viele Antioxidantien. Antioxidantien kennst du wahrscheinlich den Begriff. Das sind einfach freie Elektronen, die wir nutzen können, um freie Radikale in unserem Körper zu neutralisieren. Freie Radikale sind nicht so förderlich in vielen Fällen und schädigen unsere Zellen, schädigen unsere Zellmembran, der DNA, verschiedenen Zellbestandteilen. Das heißt, Antioxidantien schützen unsere Zellen und es ist wichtig, dass wir natürlich über die Ernährung auch einen gewissen Teil an Antioxidantien zu uns führen. Der Körper selber kann aber auch Antioxidantien produzieren. Und Moringa hat einen sehr hohen antioxidativen Wert. Man spricht hier vom sogenannten ORAC-Wert. Das steht für Oxygen Radical Absorption Capacity. Und diesen Wert nutzt man quasi in der Wissenschaft, um anzugeben, ja, wie stark antioxidativ sind bestimmte Substanzen. Der Wert von Moringa liegt hier bei so 46.000 bis hoch zu 70.000. Das war der höchste gemessene Wert bis jetzt. Und damit gehört Moringa tatsächlich zu den stärksten antioxidativen Lebensmitteln. Es gibt nicht viele Lebensmittel, die so einen hohen Wert haben. Hier wäre vielleicht auch noch die Nelke, Zimt, Kakao, Reishi, Chaga zu nennen. Also so verschiedene, ja auch eher seltene Substanzen, bei denen man jetzt auch nicht Riesenmengen isst, die einen ähnlichen ORAC-Wert haben. Was für antioxidative Inhaltsstoffe hat Moringa? Hier ist einmal Vitamin C zu nennen, Vitamin A, Zink, Selen, verschiedene Carotinoide wie Lutein, Beta-Carotin. Wir haben Chlorophyll, Quercetin und Rutin. Und es ist nur eine Auswahl aus sehr vielen Pflanzenstoffen. Es sind, glaube ich, bestimmt noch 30 weitere Pflanzenstoffe aus Moringa bekannt, bei denen man die Wirkung so ein bisschen erahnt. Und all diese Inhaltsstoffe wirken natürlich synergetisch, das heißt, sie interagieren miteinander und können auch wahrscheinlich besser positive Effekte auf den Körper auswirken, als wenn man die jetzt nur einzeln irgendwie nacheinander getrennt geben würde. Dann schauen wir uns mal noch verschiedene besondere Pflanzenstoffe in Moringa an. Hier ist einmal das Zeatin zu nennen. Zeatin ist ein Pflanzenhormon. Auch Pflanzen haben Hormone, genauso wie wir Menschen. Und man muss dazu sagen, Pflanzenhormone sind im Moment noch wenig untersucht, was die Auswirkungen auf den menschlichen Körper angeht. Aber man geht davon aus, dass eben diese Pflanzenhormone wie Zeatin, wie Gribellarin und so weiter eine positive Wirkung auf den Körper haben können. Und bei Zeatin hat man eine besondere Wirkung festgestellt. Man geht davon aus, dass Zeatin die Aufnahme von Nährstoffen im Körper optimiert oder verbessern kann. Das bedeutet, die Nährstoffe, die sowieso schon in der Pflanze vorhanden sind, können vielleicht besser verdaut werden und auch besser zu den Zellen gelangen. Und das könnte erklären, warum in vielen alten Schriften immer von Moringa als extrem nährstoffreich gesprochen wird. Denn, wie ich gerade schon erklärt habe, Moringa ist jetzt nicht super nährstoffreich, aber möglicherweise werden die Nährstoffe, die vorhanden sind, einfach besser aufgenommen durch Zeatin. Das ist zumindest eine Theorie. Was da wirklich dran ist, das wird sich vielleicht noch in den kommenden Jahren klären. Was für weitere Pflanzenstoffe gibt es? Wir haben einmal Quercetin, was hier möglicherweise auch bekannt ist. Ein sehr entzündungshemmender Stoff, ein antidiabetischer Stoff. Und Quercetin hat auch die Eigenschaft, dass es die Mastzellen reguliert, also den Histaminspiegel auch reguliert. Beta-Sitosterol. Sterol, kannst du dir merken, ist es quasi ein Statin, ein pflanzliches Statin, das den Cholesterinspiegel beeinflussen kann. Wir haben Pterygospermin. Das ist ein sehr interessanter Stoff, auf den ich auch gleich noch zurückkommen werde. Denn dieser Stoff wirkt antiparasitär und ist wahrscheinlich wirksam gegen verschiedene pathogene Keime im Darmbereich und auch Candida albicans. Außerdem finden wir Elagsäure, welche vorbeugend gegen Infektionen wirken kann, und Chlorophyll. Chlorophyll, dazu haben wir auch einen eigenen Beitrag gemacht, den ich dir sehr empfehlen würde, denn Chlorophyll ist ein absolut faszinierender Stoff. Das ist der Farbstoff, den wir in Pflanzen finden. Und Chlorophyll wirkt entgiftend, es reduziert Schimmel im Darm, im Leberbereich, Es unterstützt die Hautgesundheit und auch vieles mehr. Okay, schauen wir uns mal verschiedene gesundheitliche Wirkungen von Moringa an und auch so ein paar Aussagen, die man häufig findet. Eine Wirkung ist, oder auch eine Aussage, die man häufig findet, ist, Moringa senkt den Cholesterinspiegel oder bringt den Cholesterinspiegel ins Gleichgewicht. Und das scheint auf jeden Fall logisch, aus dem Grund, dass Moringa auch viele Ballaststoffe hat. Ballaststoffe sorgen immer dafür, dass der Körper mehr Cholesterin verbraucht und dadurch der Cholesterinspiegel sinkt. Und wir haben eben auch dieses Beta-Sitosterol, welches ein pflanzliches Statin ist. Das heißt, in der Theorie könnte Moringa den Cholesterinspiegel senken. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich Studien anschaut, und ich habe mir wirklich hauptsächlich RCTs, also Randomized Control Trials, das sind so die höchste oder die beste, das bestmögliche Studiendesign habe ich mir angeschaut. Und hier stellt man eben fest, dass Moringa eigentlich kaum einen Einfluss auf den Cholesterinspiegel beim Menschen hat. In einer Studie hat man sogar 60 Gramm am Tag gegeben, 60 Gramm Moringa-Blattpulver, und das ist schon sehr, 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 sehr viel. Und auch dann haben sich nur minimale Effekte auf die Triglyceride und auf die Cholesterinspiegel gezeigt. Das heißt, wahrscheinlich hat Moringa eher keinen Effekt auf den Cholesterinspiegel, zumindest was die aktuelle Studienlage angeht. Aber es ist etwas, was man aus der Erfahrungsmedizin auf jeden Fall kennt. Diabetes ist ein weiteres Anwendungsgebiet, über das häufig gesprochen wird im Zusammenhang mit Moringa. Und auch hier ist es so, in der Theorie macht es auf jeden Fall Sinn, dass Moringa hier unterstützend wirken kann. Es wirkt antioxidativ und könnte eine entzündungshemmende Wirkung haben und dadurch die Insulinsensitivität unterstützen. Denn Diabetes ist generell immer etwas, was mit Entzündungen zusammenhängt. Diabetes entsteht durch Entzündungen im Fettgewebe. Wenn wir diese lindern können, dann wird auch unser Diabetes besser. Aber auch hier zeigt sich kaum eine signifikante Verbesserung des Blutzuckerspiegels oder des Langzeitblutzuckerspiegels durch Moringa. Es hat sich aber gezeigt, dass Moringa in der Kombination mit anderen naturheilkundlichen Mitteln, wie zum Beispiel Neem und einer kalorienreduzierten Ernährung, auf jeden Fall Besserung bringen kann. Aber nur Moringa zeigt zumindest nach der aktuellen Datenlage keine positive Wirkung bei Diabetes. Ansonsten kann Moringa tatsächlich die Milchproduktion anregen. Es gibt auch extra Produkte, die man ja stillenden Müttern gibt mit Moringa, um die sogenannte Laktation, die Milchproduktion, anzuregen. Es wurde auch vor kurzem nochmal in der großen Meta-Analyse bestätigt, dass man bei noch viertägiger Einnahme von Moringa auf jeden Fall mehr Milchvolumen produziert. Aber was dabei ganz interessant ist, da bin ich so eher so zufällig drauf gestoßen, dass Moringa wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Wachstum des Säuglings hat. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die Milch nicht unbedingt nährstoffreicher ist, sondern eher einfach mehr Wasser enthält und somit nicht mal unbedingt einen förderlichen Effekt auf das Wachstum des Säuglings hat. Außerdem wurde in der Studie nochmal erklärt, dass Moringa auf jeden Fall nebenwirkungsfrei ist, auch in der Stillzeit. Da wäre ich persönlich trotzdem vorsichtig und würde das natürlich mit einem Arzt oder Therapeuten absprechen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist Krebs. Krebs ist natürlich ein sehr sensibles Thema, wo ich mich jetzt auch vorsichtig ausdrücken möchte. Prinzipiell muss man sagen, es gibt keine Studien am Menschen zu Moringa und Krebs. Aber es scheint sinnvoll, dass Moringa hier unterstützend wirken kann. Moringa enthält sogenannte Glucosinolate oder Isothiocyanate, Flavonoide, und diese haben krebshemmende Wirkung. Ja, wenn man die zumindest isoliert, Zellen oder auch Mäusen, also in Tierstudien gibt, dann zeigen sie krebshemmende Wirkung. Moringa ist sehr reich daran. Und auch wenn man Moringa ja Extrakt in Zell- oder Tierstudien verabreicht, zeigt sich auch eine Hemmung von Krebszellen. Wahrscheinlich ist das auch auf diese antioxidative Eigenschaft zurückzuführen. Aber wie gesagt, es gibt im Moment keine Studien am Menschen und es ist sowieso nicht sinnvoll, egal bei welcher Krankheit, die Hoffnung auf irgendeine Substanz zu setzen. Es muss immer ganzheitlich betrachtet werden. Ich würde es so ausdrücken, es besteht die Möglichkeit, dass Moringa unterstützend in der Krebstherapie angewandt werden kann. Außerdem kann Moringa die Darmgesundheit unterstützen. Das ist vor allem auf den Stoff Pyrethroidspermin zurückzuführen, den ich gerade schon angesprochen habe, welcher eben antibakteriell, antiparasitär wirkt und somit auch so ein bisschen ja im Dickdarm und im Dünndarm-Milieu aufräumen kann. Es sind so ein paar Bitterstoffe enthalten, die hier unterstützend wirken können. Man muss aber beachten, Moringa kann auch Durchfall auslösen, weshalb auf jeden Fall die richtige Dosierung hier beachtet werden muss, wer überhaupt schon Darmprobleme hat. Und Moringa kann auf jeden Fall kleine Mengen hier unterstützend wirken. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Lebergesundheit. Moringa zeigt ja leberunterstützende Auswirkungen, vor allem durch diese Flavonoide wie Quercetin, aber hier ist auch Kämpferol, Isoquercetin zu nennen. Also du merkst, es sind viele verschiedene Pflanzenstoffe, die aufeinandertreffen. Und in Studien wird hier vor allem Moringa-Blütenextrakt verwendet, welches auf die Leberfunktion diese positive Eigenschaft hat. Wichtig ist, also gerade auch wenn es um Lebergesundheit geht, die Produktqualität, denn viele Moringa-Produkte sind verunreinigt, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Gehirnfunktion wäre noch ein weiteres Anwendungsgebiet. Moringa zeigt auch potenzielle Effekte bei Alzheimer, zumindest in Mausstudien. Es kann beruhigend wirken, krampflösend, angstlösend wirken und die Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin und Serotonin positiv beeinflussen. Moringa hat ein großes Qualitätsproblem, um es mal so auszudrücken. Denn es sind so etwa 12 von 13 Proben belastet mit Pestiziden. Darunter in diesem Test waren sogar 2 Bioprodukte über den Grenzwerten. 2 Proben von 16 enthielten Salmonellen, was auf jeden Fall gesundheitsschädlich ist. Und dieser Test, den ich hier rausgesucht habe, der kam zu dem Entschluss, dass nur 2 von 16 Moringa-Proben unbedenklich sind. Das heißt, du merkst, okay, viele Moringa-Proben sind einfach wirklich qualitativ minderwertig. Und natürlich kann ein verunreinigtes Moringa-Produkt auch mehr Schaden als Nutzen bringen. Ja, das erklärt auch, warum manche Menschen vielleicht mit Moringa so schlechte Erfahrungen machen, während andere Menschen sehr, sehr positive Erfahrungen haben. Qualität entscheidet und das gilt bei fast allen Nahrungsergänzungsmitteln oder naturheilkundlichen Substanzen. Wenn du ein gutes Produkt suchst, verlinke ich dir einfach unten in den Shownotes eine Produktempfehlung, ein Produkt, das ich jetzt schon seit längerem nutze, bei dem ich mir auch sicher bin, dass es rein ist, das unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird, und dazu findest du auch einen Rabattcode mit dem Rabattcode SEG, also die 3 Buchstaben SEG kleingeschrieben, kannst du da auch nochmal 10% auf deine Bestellung sparen. Dann sprechen wir mal über Dosierung und Anwendung. Die typischerweise empfohlene Tagesdosis bei Moringa ist 2 bis 5 Gramm Moringa-Pulver. Kann auch höher gehen, passiert jetzt nicht viel, aber das ist so dieser Sweet Spot, sage ich mal, 5 Gramm, mit dem man ganz gute Erfolge hat, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Der Einnahmezeitpunkt von Moringa ist nicht wirklich entscheidend, man kann es jederzeit einnehmen, wobei ich denke, dass es am sinnvollsten ist, es nüchtern zu machen am Morgen und dann auch so ein bisschen Abstand zur nächsten Mahlzeit zu haben, sodass Moringa einfach seine Arbeit auch im Magen-Darm-Bereich tun kann und dass der Magen sich auch wieder ein bisschen erholen kann, sage ich mal. Der Moringa ist recht basisch und viele Menschen haben eh schon einen zu basischen Magen, weshalb ja diese Pflanze es quasi erstmal ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen kann. Der Magen muss erst wieder mehr Säure produzieren, dass er dann optimal die nächste Mahlzeit verdauen kann. Das bedeutet einfach nüchtern einnehmen, bisschen Abstand zur Mahlzeit halten oder man kann es eben auch in Smoothies und Säften, in Dips, in Dressings, in Suppen, in Speisen nutzen. Da einfach mal austoben, mal probieren, wie das schmeckt, wie es einem taugt. Ein Tipp, wie ich das persönlich mache, ich kombiniere Moringa mit Baobab, Baobab-Pulver von der Baobab-Frucht. Dazu haben wir auch einen Beitrag, falls dich das interessiert. Und diese Kombination ist besonders wirksam und verstärkt quasi die entgiftende und auch diese antiparasitäre Wirkung im Darm. Baobab sorgt dafür, dass Moringa einfach nochmal ein bisschen weiter transportiert wird und überall im Darm seine Wirkung entfalten kann. Sprechen wir mal über Risiken und Nebenwirkungen von Moringa. Prinzipiell ist Moringa sehr nebenwirkungsarm. Trotzdem kann es zu kleinen Nebenwirkungen kommen. Da sind vor allem Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Durchfall zu nennen, was vor allem auf diese Senfölglykoside zurückzuführen ist, die einfach manche Menschen nicht so gut vertragen. Das andere ist dieser basische pH-Wert, das heißt, wer eh schon so einen zu basischen Magen hat, der kann da ein bisschen Probleme haben. Ansonsten ist Moringa sehr unproblematisch und die sichere Menge, die Studien herausgefunden haben, liegen bei Menschen so circa bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du jetzt 70 Kilo wiegst, dann wären das 140 Gramm Moringa-Pulverextrakt. Das ist schon extrem viel. Also das muss man erstmal schaffen. Moringa-Extrakt ist halt insofern riskant, wenn du einfach ein minderwertiges Produkt hast, was vielleicht Salmonellen, Pestizide oder sonstige Beistoffe hat. Dann kann es tatsächlich sein, dass du dir nicht so etwas gesundheitlich Positives tust, wie es eigentlich deine Intention war. Deswegen achte hier auf Qualität. Ansonsten, wer sollte vorsichtig sein mit der Einnahme? Prinzipiell Schwangere und Stillende. Moringa könnte möglicherweise wehenfördernde Wirkung haben. Das heißt, in der Schwangerschaft auf jeden Fall nicht einnehmen. Ansonsten, wenn man das in der Stillzeit anwenden möchte, für die Laktation mit einem Arzt absprechen. Bei Medikamenteneinnahme würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Einfach aufgrund dieser möglicherweise Blutdruck- und Blutzucker-senkenden Funktion kann es mit Medikamenten, die im gleichen Bereich interagieren, ja, Rückkopplungen geben. Und um das Thema vielleicht so ein bisschen abzurunden, mal die Frage, lohnt sich Moringa, lohnt sich Moringa-Pulver? Für mich ist Moringa auf jeden Fall ein vielversprechendes Superfood, aber es ist kein Wundermittel, so wie es häufig angepriesen wird. Ja, man spricht ja wirklich vom Baum der Wunder oder Wunderbaum. Das sehe ich persönlich, zumindest was die wissenschaftliche Datenlage angeht, nicht unbedingt. Wenn wir gerade beim Thema Wissenschaft sind, auch noch der Hinweis, mir ist bewusst, dass Wissenschaft nicht alles ist, aber es ist ein schönes Bewertungsmittel, was man anwenden kann. Bei Moringa ist es so, dass ein Großteil einfach auf Erfahrungen beruht, auf alten Überlieferungen, und die sind auch sehr, sehr wertvoll. Die sind vielleicht mitunter sogar noch wertvoller als wissenschaftliche Belege. Und auch wenn ich jetzt hier so einen wissenschaftlichen Ansatz verfolge, möchte ich nochmal betonen, dass das nicht alles ist und dass Moringa auch möglicherweise noch viele weitere Wirkungen und Funktionen hat, die ich jetzt hier gar nicht mit meinem Ansatz dargelegt habe. Denn die Erfahrungsmedizin zeigt auf jeden Fall positive Effekte. Was mir auch noch wichtig ist zu betonen beim Thema Superfoods: Superfoods sind eine schöne Sache, aber man darf natürlich nie eine allgemeine gesunde Lebensweise außer Acht lassen. Die Basis, das heißt Licht, Ernährung, Bewegung, Basisnahrungsergänzungsmittel wie Omega-3, Zink, Selen, Jod, sollten nicht fehlen. Ja, das sind so die Grundsäulen, und wenn man die drin hat, ja, dann kann man mal drüber nachdenken, ob man seine Ernährung quasi noch so ein bisschen optimiert mit zum Beispiel Moringa-Pulver oder sonstigem, was in die Richtung geht. Moringa als Nahrungsergänzungsmittel sehe ich dementsprechend nur bedingt als sinnvoll. Es kann therapeutische Anwendung finden, gerade so im Bereich der Darmgesundheit. Und ja, um es vielleicht mal noch mal auf den Punkt zu bringen, es kann sich lohnen, aber man sollte keine zu hohen Erwartungen haben. Ja, so viel zum Thema Moringa, Moringa oleifera, wunderschöner Name. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, auch dich ein bisschen aufklären. Mein Name ist Joshua und das war's mit Schnell, Einfach, Gesund. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.